So, guten Morgen miteinander. Liebe Brüder und Schwestern, die Liebe hört niemals auf. So der Titel der heutigen Predigt. Ich lese aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 13, die Verse 1 bis 13. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Diese Worte gehören zu den schönsten der gesamten Bibel. Die werden auf Hochzeiten gelesen, auf Karten gedruckt, in zahllosen Büchern erwähnt, und der Apostel Paulus hat uns hier, inspiriert vom Heiligen Geist, das edelste Schriftstück über die Liebe hinterlassen. Es wird auch das Hohelied der Liebe genannt. Aber selten werden diese Sätze in ihrem Zusammenhang gelesen, nämlich die Kapitel 12, 13 und 14. Sie behandeln allesamt dasselbe Thema, nämlich dem Umgang mit den Geistesgaben. Zur Erinnerung, eine Geistesgabe ist eine Befähigung, die der Heilige Geist bewirkt und die für den Dienst in der Gemeinde eingesetzt wird. Diese Gaben können mit natürlichen Fähigkeiten zu tun haben, wie zum Beispiel das Lehren, das Üben von Barmherzigkeit oder das Dienen. Sie können aber auch übernatürlichen Charakter haben, wie Prophetie, Heilung oder Geisterunterscheidung. Das Kapitel 13, von dem ich die ersten 13 Verse gelesen habe, bildet das Zentrum, ohne dass wir dieses ganze Kapitel über die Geistesgaben wirklich verstehen können. Nehmen wir an, du wolltest herausfinden, ob der Heilige Geist im Leben eines Menschen am Wirken ist. Wonach hältst du Ausschau? Welche Zeichen wären deiner Meinung nach ausschlaggebend? Würdest du untersuchen, wie diese Person bei den Liedern die Chorusse singt? Ist die Körpersprache ein Gradmesser? Etwa wie hoch und wie oft jemand die Hände hebt? Oder wie eine Person betet? Welche Worte sie benutzt, sind sie laut und salbungsvoll? Oder würdest du fragen, welche Bücher diese Person liest? Die Korinther glaubten, dass das Zungenreden das alles entscheidende Zeichen war, Geistlichkeit war. Paulus aber denkt anders. Er schmälert die Gabe des Zungenredens keinesfalls, aber er macht deutlich, dass es ein anderes, viel wichtigeres Zeichen für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gibt. Er schreibt am Ende des 12. Kapitels, also wir sind jetzt am 13. am Anfang, Ende des 12. Kapitels, ich will euch einen noch viel vortrefflicheren Weg zeigen. Damit leitet er das 13. Kapitel ein. Das wichtigste Zeichen für die Wirksamkeit des Heiligen Geistes im Leben eines Christen ist die Liebe. Die Liebe ist notwendig. Zuallererst macht der Apostel deutlich, dass die Liebe im Leben eines Christen nicht eine von vielen wählbaren Möglichkeiten ist, so wie in der Schule, nicht? Dass man ein Fach wählen kann oder eben nicht wählen kann. Diese Option, wie man dem auch sagt, die gibt es bei der Liebe nicht. Das Merkmal Nummer eins eines Nachfolger Christi ist, dass er liebt. Der Apostel schreibt, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Also Paulus erwähnt gerade zu Beginn die Gabe, die sie, also die Korinther, für das Wichtigste hielten, nämlich das Zungenreden. Er sagt, wenn ich jetzt diese beeindruckende Gabe hätte, aber nicht die Liebe, dann wäre ich ein tönendes Erz. Ein tönendes Erz kann keine Melodie spielen. Nur bedeutungslosen Krach machen. Wenn ich die Liebe nicht habe, dann klinge ich monoton nervend. Und mein Leben ist nutzloser Lärm. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis. Hier beschreibt Paulus die prophetischen Kräfte. Wenn ich alle Geheimnisse wüsste, das wäre ja wunderbar. Ich hätte die Weisheit, auf alle Fragen zu antworten. Jedes seelsorgerliche Problem wäre dadurch gelöst, weil ich ja bereits die Antwort auf alle Not hätte. Die Leute würden das sicher schätzen. Und die würden bei mir Schlange stehen und mich nach meinem Rat fragen. Aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, dann wäre ich nichts. Berge versetzen, das war ein jüdisches Sprichwort, ein Symbol dafür, etwas Unmögliches zu tun, nicht wahr? Wenn ich Berge versetzen könnte. Also wenn ich das könnte, da würden alle zu mir aufschauen, nicht? Und ja, ich könnte alles möglich machen, nicht? Aber hätte ich jedoch die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und dann erwähnt Paulus die Gabe der Selbstaufopferung. Und wenn ich alle meine Gabe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Also wenn er allen Besitz verteilen würde, würde er natürlich von den anderen gelobt werden. Aber er fügt hinzu, dass dies nichts nützt, wenn es ohne Liebe geschehe. Denn dann wären die Motive egoistisch. Ich glaube, zusammenfassend können wir hier sagen, es spielt keine Rolle, wie aufsehenerregend ein geistlicher Dienst auch sein mag. Es spielt keine Rolle, wenn die ganze Gemeinde, ja sogar die ganze Welt beeindruckt ist. Wenn du keine Liebe hast, dann bist du nichts. Und der Paulus sagt nicht, wenn ich keine Liebe habe, dann bin ich halt nicht ganz vollkommen. Das sagt er nicht. Er sagt, Wenn ich keine Liebe habe, dann bin ich nichts. Er möchte uns klar machen, was wirklich von Bedeutung im Leben eines Christen ist. So, jetzt werde ich euch ein bisschen unfair behandeln, aber bitteschön. Was ist das Wichtigste, was du in der nächsten Woche zu tun hast? Also ich mache jetzt keine Umfrage, aber es könnte sein, dass jemand sagt, ja, ich muss mich auf eine Prüfung vorbereiten. Ich muss mich um die Kinder kümmern. Vieles andere auch. Aber das sind falsche Antworten. Das Wichtigste, was du in der nächsten Woche zu tun hast, ist zu atmen. Wir sind uns einig, dass auf der Liste der dringlichen Tätigkeiten das Atmen ganz oben steht. Und wenn du vergisst, das zu tun, dann spielt das keine Rolle, was du sonst noch vorgehabt hättest. Du wirst schon bald tot sein. Ich weiß, diese Frage und die überraschende Antwort war vielleicht etwas unfair, aber ich wollte die Sache auf den Punkt bringen. Das ist das, was Paulus an dieser Stelle uns mitteilt. Für einen Christen ist die Liebe in seinem Leben, die Liebe zu Gott, die Liebe zu seiner Mitmenschen, wie das Atmen. Wenn du nicht dein Leben in der Liebe führst, dann nimmt man das an dir nicht wahr, dass du vom Heiligen Geist erfüllt bist. Auch wenn du vielleicht mit allerlei Diensten, Gaben, die deine Minderfähigkeit zu kaschieren versuchst, für die Nachfolge Jesu ist die Liebe zu Gott und zu den Menschen wie das Atmen, es ist absolut notwendig. Die Bibel lehrt uns an vielen Stellen die Notwendigkeit der Liebe. In Matthäus 22, 37 bis 40 sagt Jesus, und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8. Und noch eine Stelle. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid und wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Merkmale der Liebe. Jetzt hoffe ich, ich enttäusche euch nicht. Wenn man über Liebe redet, dann hat man gewisse Vorstellungen, aber okay. In den Versen 4 bis 7 beschreibt der Apostel dann die Eigenschaften der Liebe. Wir lernen, dass die Liebe mehr ist als nur einfach ein Gefühl. Sie zeigt sich nicht vornehmlich durch Worte oder Emotionen, sondern die Liebe zeigt sich in unserem Handeln. Denken wir doch einmal im Zusammenhang mit diesem Text. Paulus schreibt an Menschen einer Ortsgemeinde. Er schreibt nicht an ein Liebespaar, welches in ein Eheseminar gehen will. Paulus hält hier kein Eheseminar. Er schreibt auch nicht an einen jungen Mann, der um Rat bittet, wie er eine Freundin bekommen kann. Paulus schreibt an eine Gruppe von Christen in der Korinthergemeinde, die sich schwer tun, einander zu lieben. Sie bildeten Gruppen und Cliquen. Sie hatten Gerichtsverfahren gegeneinander angestrengt. Unmoral war ein Thema unter ihnen. Sie waren stolz. Sie pochten auf ihr Recht zu Lasten anderer. Wenn wir an all dies denken und die Liste der Eigenschaften der Liebe lesen, dann erkennen wir, dass Paulus hier mehr tut, als lediglich einen poetischen Abriss über die Liebe zu schreiben. Er erhebt die Liebe, aber er korrigiert und weist die Korinther gleichzeitig zu Recht. Denn ihnen fehlte die Liebe untereinander. Er schreibt, die Liebe ist langmütig und gütig. Das heißt, sie ist nachsichtig. Sie ist nachsichtig auch denen gegenüber, die mir Unrecht tun. Sie rächt sich nicht. Sie reagiert nicht im Zorn. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht und bläht sich nicht auf. Sie ist nicht wie ein Segeltuch, das sich im Wind groß macht und heftig flattert. Sie feiert sich nicht selbst und stellt sich nicht dar. Sie ist nicht unanständig. Sie verhält sich angemessen, egal ob sie es mit Menschen aus niedrigem Stand oder aus höherem Stand tut. Sie benimmt sich. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Das heißt, sie führt kein Protokoll über die Verfehlungen anderer. Die Liebe ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Eine fantastische Aufzählung, nicht? Wenn ich jetzt so an mein eigenes, denke ich an meine liebe Frau, sage ich, hey, weißt ja, du erträgst alles, du glaubst alles, du hoffst alles, du erduldest alles. Aber eben, das ist hier nicht gemeint. Die Beschreibung macht deutlich, wie oberflächlich heutzutage die Liebe verstanden wird. Die Liebeslieder mit Pop und Schlager sind leer und hohl im Vergleich zu dieser Definition der Liebe, wie sie uns Paulus gibt. Viel Liebe ist einfach mehr als nur ein emotionales Gefühl. Oft denken wir an Liebe eben im romantischen Sinn, wenn wir diese Worte hören. Aber stellen wir uns doch einmal für einen Augenblick in unserem Inneren eine ganz bestimmte Person hier in diesem Raum vor. Ein Gesicht aus dieser Gemeinde. Denk an echte Menschen. Träume nicht von irgendwelchen süßlichen Momenten, bei denen der Himmel voller Geigen hängt und du vielleicht in Zeitlupe am Strand deiner oder deinem Geliebten entgegenläufst. Das ist hier nicht gemeint, sondern denke an echte Menschen. Rufe dir das wahre Leben, echte Menschen in den Sinn, mit denen du zusammen in Gemeinschaft lebst. Zum Beispiel hier in der FG oder wo immer du dazugehörst. Denke an die, die dich ärgern und die dich reizen. An die, von denen du dich unverstanden fühlst. Liebst du diese Schwester, liebst du diesen Bruder? Gott fordert uns auf, seine Liebe jedermann zu zeigen. Und wenn du feststellst, dass dir diese Liebe fehlt, wie sie der Paulus hier beschrieben hat, wenn du das feststellst, dann bitte Gott um Vergebung, bitte ihm, dir zu helfen und dir voranzugehen. Wende diese Botschaft heute hier in dieser Gemeinde zu Hause und morgen am Arbeitsplatz einfach an. Der Apostel Paulus erinnert die Korinther, dass alle Dienste und Geistesgaben unbedingt in der Liebe ausgeführt werden müssen. Ein Christ, der Gott und seinen Nächsten nicht liebt, ist ein Widerspruch in sich selbst. Nachdem der Paulus jetzt in den Versen 1 bis 7 über die Notwendigkeit und die Eigenschaften der Liebe geschrieben hat, wendet er sich nun der Beständigkeit der Liebe zu. Die Liebe hört niemals auf, haben wir schon gehört. Die Liebe bleibt. Er stellt sie den anderen geistlichen Gaben gegenüber und gibt ihr eine Vorrangstellung. Dies tut er, indem er daran erinnert, dass die geistlichen Gaben relativ kurzlebig sind. Und das passt auf. Paulus sagt, aber seines Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seine Sprachen, sie werden aufhören. sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Was heißt das nun? Das heißt nicht, dass diese Dinge unwichtig sind, aber alle diese Gaben, auch die Heilung, werden eines Tages nicht mehr gebraucht, wenn Jesus zurückkommt. Wenn wir in seinem vollendeten Königreich sind, werden diese Dinge alle ein Ende haben. Wenn wir den Sohn Gottes von Angesicht zu Angesicht sehen, dann benötigen wir die Gabe der Prophetie nicht mehr. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise, wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan werden. Paulus schaut in die Zukunft. Paulus schaut in das Königreich Gottes, den neuen Himmel, die neue Erde. Jesus ist zurück, alles ist getan, wir sind mit ihm. Und das meint der Paulus mit das Vollkommene. Die Tendenz der Korinther war ja, wie wir gehört haben, zu denken, wenn wir in Zungen reden, weil wir prophetisch reden, haben wir eigentlich schon alles erreicht. Wir sind am Höhepunkt angelangt. Und der Paulus sagt, nein, ihr seid noch nicht angekommen. Wir warten noch auf die vollkommene Erfüllung. Jetzt prophezeien wir nur in Teilen. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Also hier verwendet der Apostel Paulus das Bild vom Kind und vom Erwachsenen. Er sagt, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was du als Kind erfährst, und dem, was du als Erwachsener erlebst. Und so ist das auch in unserem Leben mit Jesus. Wir werden eines Tages zurückschauen und feststellen, dass alles nur Stückwerk war, nur ein flüchtiger Blick auf die Fülle, die noch kommen soll. Es ist, als ob wir in einen alten Spiegel schauen. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Also, Paulus erinnert uns daran, dass wir im Hier und Jetzt wie in einem Spiegel sehen. So einen halbblinden Spiegel, nicht? Wir erkennen unseren Herrn, aber noch nicht voll und ganz. Aber es kommt der Tag, wo es komplett anders sein wird. Wir werden mit Jesus sein und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Die geistlichen Gaben sind wie Gartenlampen. Komischer Vergleich, ne? Sind wie Gartenlampen. Jeder von euch, der einen Garten und Lampen hat, oder? Der wird wissen, was ich meine. In der Nacht sind die Gartenlampen hilfreich. Sie zeigen uns den Weg. Aber wenn die Sonne aufgeht und du die Gartenlampen angezündet lässt, dann wirst du wegen diesen Gartenlampen nicht mehr sehen. Also nicht mehr sehen. Denn im vollen Sonnenlicht ist die Gartenlampe unnötig. So sind die geistlichen Gaben. Hier auf Erden sind sie nützlich und erbaulich. Aber wenn die Sonne aufgeht, Jesus, das Licht der Welt, wenn die Sonne aufgeht, dann sind sie wie eine Kerze am helllichten Tag. Sie werden nicht mehr benötigt. Aber die Liebe, die wird niemals aufhören. Wir werden uns an der Liebe Gottes erfreuen, die er uns schenkt und durch seinen Sohn Jesus Christus schenkt. Und wir werden einander lieben in alle Ewigkeit. Die Liebe soll die Grundlage bilden, auf der wir geistliche Gaben in die Gemeinde einbringen. Paulus beginnt in Vers 8 mit den Worten, Die Liebe hört niemals auf. Und er endet im Vers 13 dann: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Und jetzt erhebt sich die Frage, ich rede über Liebe, das ist, könnte man meinen, sich eine Wohlfühlpredigt, aber ist es eigentlich nicht, sondern sie soll uns bewusst machen, was Jesus mit Liebe und Brüder oder geschwisterlicher Liebe eigentlich meint. Die Frage ist, wie sollen wir als bekennende Christen den 1. Korinther 13 lesen? Fast jeder stimmt ja diesen Beschreibungen, wo der Paulus macht, zu. Egal, ob er Atheist ist oder irgendeiner anderen Religionsgemeinschaft angehört. Die meisten würden doch sagen, ja, genau, so sollten wir leben. In gegenseitiger Liebe, gegenseitigem Respekt. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sagt, nein, nein, das ist nicht gut. Wie darf ein Nachfolger Jesu diesen Text lesen? Ich denke, wir sollten diesen Text als Erinnerung an die Liebe Gottes zu uns betrachten. Die Botschaft der Bibel ist, Gott will Menschen retten. Er hat den Weg geebnet, uns zu erlösen. Die Botschaft lautet nicht, der Mensch kann sich einen Weg zu Gott bahnen, sondern es ist umgekehrt. Gott kam herab, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Wir haben gelesen, die Liebe ist langmütig und gütig. Und jetzt überlege mal. Überschrift heißt, wie darf ein Nachfolger Jesu? Ja, ich bezeichne mich als Nachfolger Jesu und die meisten unter euch auch. Wie darf man das lesen? War Gott nicht geduldig mit dir? Als du ihn damals notorisch abgelehnt hast, hörte er nicht auf, dich mit seiner Liebe zu verfolgen. War er nicht gütig zu dir? Sie sucht nicht das Ihre. Jesus war nicht egoistisch. Jesus war selbstlos. Er demütigte sich und gab sein Leben am Kreuz für unsere Sünden. Sie rechnet das Böse nicht zu. Gott legt deine Strafe auf sich selbst. Die Strafe, die der Sohn Gottes am Kreuz auf sich nahm. Er rechnet dir das Böse nicht zu. Wenn du in den Himmel kommst und Gemeinschaft mit Jesus hast, wird er dir keine Aufzeichnung deiner Sünden vorhalten. Er hat sie getilgt. Bezahlt, gelöscht und an das Kreuz geheftet. Wenn wir also diesen Text lesen, dann möge uns der Text zuallererst zu Jesus führen, zum Kreuz, wo die erstaunliche Liebe Gottes für alle sichtbar wurde. Lasst uns diesen Text als gerechtfertigte Sünder lesen, die bereit zu Buße und gehorsam sind. Wenn Gott dir deinen Arbeitskollegen vor Augen führt, den du nicht so liebst, soll es ja geben, dann darfst du Gott bitten, dir Gnade zu schenken, diese Person zu lieben. Wenn du gegen jemanden in der Gemeinde hier Groll hast, Groll im Herzen, dann besteht heute die Gelegenheit, wieder einmal zu sagen, deshalb brauche ich einen Retter. Vergib mir, Herr, meinen Neid, meine fehlende Liebe. Hilf mir, diese Person zu schätzen und mich mit ihr zu freuen. Wenn du an deinen Ehepartner denkst und die Liste deiner Verfehlungen vor deinen inneren Augen hast, dann darfst du heute bekennen, Herr, ich bin ein elender Sünder. Hilf mir, meinen Ehepartner zu lieben. Für meine Schuld ihm gegenüber bist du gekommen und hast dafür mit deinem heiligen Blut bezahlt. Sei mir gnädig. Als wiedergeborener Christ darfst und sollst du diese Worte lesen, ohne Angst vor Sündenerkenntnis zu haben. Denn wir wissen ja, was mit unseren Sünden geschehen ist. Wenn wir sie bekennen, dann werden sie weggetan. Sie werden dir nicht wieder vorgehalten. Ist nicht wie bei einem Strafregisterauszug. Man sagt immer, wird gelöscht. Nicht? Es wird überhaupt nichts gelöscht. Es wird einfach nicht weiter erzählt. Aber das Zeug steht immer noch im amtlichen Register. Ist vielleicht mit schwarzer Farbe überstrichen, aber wenn man es gegen das Licht hält, dann kann man vielleicht immer noch was erkennen. Also ich fantasiere jetzt, ich habe Gott sei Dank einen leeren Strafregisterauszug. Denn wir wissen, dass Gott einen Weg bereit hat, unsere Sünden zu vergeben. Und einige unter euch kennen Jesus nicht. Du fragst dich, wie soll ich diesen Text lesen? Ich glaube, du solltest diesen Text als einen Ruf Gottes an dich verstehen. Er kennt dich mit Namen. Er weiß, wo du bist. Ihm ist jeder Umstand deines Lebens bekannt. Er kennt deine Beziehungen und Lebenssituationen und auch Situationen, wo du keine Liebe erfahren hast. Er möchte, dass du diesen Text liest und verstehst, dass er eine Beschreibung der Liebe Gottes ist. Seine Liebe zeigt er dir in dem Tod seines Sohnes, Jesus Christus. Nimm die Liebe an. Gott ruft uns zu einem Leben auf, das von der Liebe geprägt ist. Die Liebe hört niemals auf. Paulus schreibt in Vers 13, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Ja, warum ist denn die Liebe größer als Glaube und Hoffnung? Nun ist ja klar, die Hoffnung hört auf, weil sich erfüllt, was wir gehofft haben. Der Glaube hört auf, weil wir sehen werden, an was wir geglaubt haben. Aber die Liebe hört niemals auf, auch im Himmel nicht, denn sie ist ewig. Sie war schon immer da und wird auch immer sein. Sehnst du dich nach Liebe, dann sehne dich einfach nach Gott und du wirst sie erfahren, auch überfließend für andere. Die Liebe Gottes besteht absolut erstrangig darin, dass Gott uns Jesus Christus als Opfer für unsere Sünden gegeben hat. Sie besteht nicht darin, Gottes Liebe besteht nicht darin, dass er uns ein angenehmes Leben bereitet, dass er nett ist zu uns. Die Liebe besteht nicht in Sozialismus oder Pazifismus oder in einer Art Weltbruderschaft, sondern die Liebe besteht einzig und allein im Kreuz von Golgatha. Wer von der Liebe Gottes redet und gleichzeitig die Versöhnungstat von Jesus am Kreuz leugnet, der mag von irgendeiner Liebe faseln, aber er weiß nichts von der Liebe Gottes, die von der Tatsache des Opfertodes Christi nicht zu trennen ist. Wer neugeboren ist, der lebt mit der Liebe aus Gott. Seine Liebe zum Herrn ist wie das Echo einer Bergwand. So war das auch mit mir persönlich. Für mich ist das ein gewaltiges Wunder. Für mich ist das ein gewaltiges Wunder, dass Gott eines Tages ungerufen in mein Leben eintrat und mein sündiges und störrisches Herz durch die Stärke seiner Liebe geneigt und mich willig gemacht hat, mich zu bekehren. Vielleicht spürst du nun, dass diese Botschaft dich betrifft, dass sie an dir arbeitet. Und wenn du merkst, dass diese Worte in deinem Herzen ein Echo finden, da will ich für dich beten und ich wünsche dir, dass auch du durch die Liebe Gottes verwandelt wirst und seinen Heiligen Geist und sein Heiliger Geist dir neues Leben schenkt. Die Liebe hört niemals auf. In Jesu heiligem Namen. Amen.